Künstliche Intelligenz im Asset Management. Einfach erklärt von Plexus Investments.
Da sind Sie ja wieder im Podcast Künstliche Intelligenz im Asset Management. Einfach erklärt, schön, dass Sie da sind. In dieser der 17. Folge geht es um einen Begriff mit dem Anfangsbuchstaben Q, nämlich um Q-Learning. Initiator dieser Serie, dieses Wissensformats, ist der Vermögensverwalter Plexus Investments. Unterstützer im Hintergrund ist die Kapitalanlagegesellschaft Universal Investment. Ich bin Mario Müller-Dofel, der Podcast-Moderator, und über Q-Learning spreche ich mit Plexus-Geschäftsführer Günther Jäger, der in jeder Folge dabei ist, und mit Dr. Mathis Mörke. Mathis Mörke ist Postdoktorand an der Universität St. Gallen in der Schweiz, an der er auch promoviert hat. Vor seiner Promotion war er quantitativer Researcher für eine Asset Management Boutique und als quantitativer Risikoberater tätig. Er wird gleich selbst noch etwas mehr über sich und seinen Bezug zu Q-Learning erzählen, denn ich frage ihn danach. Genug der Vorrede, würde ich sagen, starten wir mit dem Interview. Herr Dr. Mörke, Sie sind in St. Gallen am Mikrofon. Günther Jäger, Sie sind mir gegenüber hier in Frankfurt am Main. Hallo an Sie beide. Ich freue mich, dass Sie da sind.
Lieber Herr Müller-Dofel, auch ein Hallo von meiner Seite hier aus St. Gallen und auch natürlich ein herzliches Hallo an Herrn Jäger. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bin bei Ihnen und über das heutige Thema sprechen kann.
Ja, hallo auch diesmal aus Frankfurt.
Herr Jäger, machen wir gleich mit Ihnen weiter. Q-Learning ist der Begriff, um den sich diese 17. Folge des Podcasts Künstliche Intelligenz im Asset Management dreht. Also E-Learning, das Lernen mit elektronischen bzw. digitalen Hilfsmitteln, das kennen mit Sicherheit die meisten unserer Hörerinnen und Hörer. Aber Q-Learning, was ist das denn?
Lassen Sie mich den Begriff Q-Learning erstmal so ein bisschen einordnen und fangen wir doch bei Machine Learning an und ich verspreche, es dauert auch nicht zu lang. Machine Learning besteht aus drei Teilbereichen. Der erste ist das Supervised Learning, auf Deutsch auch überwachtes Lernen genannt. Dann gibt es das Unsupervised Learning, unüberwachtes Lernen. Und zum dritten gibt es eben das Reinforcement Learning, auf Deutsch auch bestärkendes oder verstärkendes Lernen genannt. Und ich verrate jetzt da nicht so viel über die ersten zwei, also über Supervised und Unsupervised, werden wir noch in einer eigenen Folge mehr dazu hören. Q-Learning, den Begriff, den Sie genannt haben, ist letztlich eine Variante des Reinforcement Learnings. Wichtig ist eigentlich, dass im Supervised-Unsupervised Learning die Daten im Zentrum stehen. Beim Reinforcement Learning ist dies nicht der Fall, sondern wir sprechen von einem sogenannten Agenten und dieser lernt durch Interaktion mit seiner Umwelt bestimmte Aufgaben zu lösen. Und heute geht es eben nicht nur um Q-Learning im Speziellen, sondern wir sprechen auch über Reinforcement Learning im Allgemeinen.
Verstehe. Und seit wann gibt es dieses Q-Learning?
Ja, man würde jetzt wahrscheinlich vermuten, dass das erst vor kurzem entwickelt worden ist. Aber in der Tat ist das schon 1989 entwickelt worden. Und zwar vom britischen Informatiker Christopher Watkins. Der hat das Modell im Rahmen seiner Dissertation mit dem Titel Learning from Delayed Rewards veröffentlicht. Damals war er Doktorand an der University of Cambridge. Wirklich der breiten Öffentlichkeit wurde aber Q-Learning erst ein bisschen später bekannt. Und zwar durch DeepMind, dem Unternehmen, das sich der künstlichen Intelligenz verschrieben hat. Interessant, im Jahr 2013 wurde eben eine künstliche Intelligenz basierend auf Q-Learning entwickelt, die selbstständig das Spielen einfacher Atari-Spiele lernen konnte. Und viele davon konnte sie gleich gut, teilweise aber sogar besser als der Mensch spielen. Jetzt ist vielleicht Atari nicht jedem ein Begriff von uns. Atari war eine sehr, sehr erfolgreiche Spielekonsole in den späten 70er, frühen 80er Jahre. Und ich gebe es zu, auch ich war großer Verfechter der Spiele Pong, was nichts anderes ist als ein virtuelles Tischtennisspiel, um Ihnen das mal ein bisschen zu verdeutlichen. Und das ist fast noch übertrieben. Und Space Invaders, und das hat mich auch so die eine oder andere Nacht gekostet. Aber wichtig ist in dem Kontext, dass DeepMind dann auch ein Jahr später, 2014, von Google aufgekauft worden ist. Und man kann sich schon vorstellen, Google macht das ja nicht aus Liebe zum Spielen, sondern da war schon eine größere Idee dahinter. Und inzwischen ist Q-Learning und Reinforcement Learning eigentlich aus dem Bereich künstlicher Intelligenz gar nicht mehr wegzudenken. Denken wir da nur an Beispiele wie das autonome Fahren, Robotik und nicht zuletzt natürlich auch die Finanzbranche.
Ja, sehr interessant. Und interessant auch, dass wir jetzt gerade gelernt haben, dass Sie mal ein Zocker waren als junger Mann. Das ist ja heute aber nicht mehr so, Herr Jäger, oder?
In der Finanzbranche ist man natürlich kein Zocker. Da machen wir alles nicht des Spielenwillens und zum Zocken, sondern natürlich nur im Interesse unserer Kunden.
Genau, Sie als Endowment-Spezialist, besonders ja, konservativ, würde ich sogar sagen, ne, oder?
Ja, ich würde es unterschreiben.
Ja, Herr Dr. Mörke, ehe wir intensiver auf Q-Learning mit Ihnen jetzt eingehen, etwas anderes kurz. Sie sind ja zum ersten Mal in dieser Podcast-Reihe dabei. In meiner Anmoderation habe ich Sie schon kurz vorgestellt. Könnten Sie uns jetzt bitte noch ein bisschen genauer erklären, was Sie mit Q-Learning im Speziellen und mit Reinforcement Learning im Allgemeinen in Ihrem Forscher, in Ihrem Arbeitsalltag zu tun haben?
Ja, sehr gerne. Also Machine Learning an sich hat mich schon immer sehr fasziniert. Es war ein Teil meiner Promotion. Hier eher angewandt auf den Optionsmarkt, um halt Optionsrenditen vorherzusagen. Und jetzt aktuell gerade forsche ich daran, wie man Reinforcement Learning benutzen kann, um eigentlich eine Portfoliooptimierung für Optionen durchzuführen. Jetzt werden Sie natürlich sagen, warum, denn es gibt doch schon etablierte Methoden.
Stimmt.
Ja, die wurden aber eher für Aktien entwickelt. Und Optionen haben nun mal andere Eigenschaften, manche sind gleich, aber es gibt doch etliche wichtige Punkte, die unterschiedlich sind. Und gerade hier ist Reinforcement Learning sehr gut, um das zu benutzen, um eine Portfoliooptimierung durchzuführen.
Mhm. Interessant, interessant. Und sollte Herr Mörke ein KI-Laie wie ich eigentlich zuerst Reinforcement Learning verstehen, um danach Q-Learning besser zu verstehen, oder ist die Reihenfolge egal? Dann könnten Sie sich jetzt nämlich aussuchen, in welcher Reihenfolge Sie diese beiden in Anführungszeichen Learnings erklären möchten.
Nein, nein, Sie haben das schon sehr gut erkannt. Ich würde zuerst mit dem Reinforcement Learning anfangen. Das wäre schon sehr gut. Soll ich das mal machen?
Ja, sehr gerne, bitte.
Wenn Sie Reinforcement Learning hören, denken Sie einfach an Trial and Error oder Learning by Doing. Und ich würde jetzt nochmal das Beispiel einfach aufgreifen des autonomen Fahren, um hier ein paar wichtige Begriffe zu erklären. Wir haben Agenten, die Umgebung, Zustand, Belohnung. Machen wir das mal am Beispiel vom autonomen Fahren. Beim autonomen Fahren ist die Intelligenz der Agent das selbstfahrende Auto. Und die Umgebung wäre irgendeine simulierte Stadt mit verschiedenen Verkehrsszenarien. Und das Ziel ist es eigentlich, dem Auto ja beizubringen, wie komme ich effizient, ohne Unfälle, von A nach B.
Das wäre gut.
Das wäre sehr gut. Der Zustand der Umgebung beschreibt, wo ist das Auto aktuell? Gibt es andere Autos drumherum? Gibt es Verkehrsteilnehmer, Fußgänger, die über die Straße gehen und so weiter und so fort? Nun kommen wir zum nächsten Begriff, der Begriff der Aktion. Das heißt, das Auto, das selbstfahrende Auto, kann natürlich bremsen, beschleunigen, halten, an einer roten Ampel abbiegen. Das wären alles Aktionen, die das Auto durchführen kann. Ein weiterer sehr wichtiger Begriff, und den werden wir auch nachher nochmal brauchen, ist die sogenannte Policy. Die umfasst eigentlich die Möglichkeiten aller Aktionen in den Zuständen. Und wenn wir ganz, ganz kleine Probleme haben, dann kann ich natürlich die Policy als eine Art Tabelle aufschreiben. Das wäre super. Meistens in den realitätsnahen Beispielen, wie zum Beispiel beim autonomen Fahren, haben wir das nicht. Und hier würden wir eigentlich die Policy irgendwie approximieren, meistens mittels neuronalen Netzen. Und dann gibt es das Deep Reinforcement Learning. Kommen wir jetzt aber zum Auto zurück. Das heißt, das Auto hat eine Aktion durchgeführt. Jetzt im nächsten Schritt erhält das Auto dafür eine Belohnung oder Bestrafung. Eine Belohnung ist es, wenn es schnell ans Ziel gekommen ist oder wenn es die Verkehrsregeln befolgt hätte. Also es hätte an der roten Ampel gehalten. Eine Bestrafung wäre eher so etwas wie, wenn ein Unfall passiert oder das Auto über die rote Ampel fährt. Jetzt haben wir also das autonome Auto und es versucht zu lernen, Zustände mit Aktionen zu verknüpfen. Und dies macht es immer wieder, immer wieder. Es interagiert mit der Umwelt, mit der Umgebung. Und so kann das Auto in dem Sinne seine eigene Fahrstrategie selber verfeinern und schließlich sehr gut von A nach B kommen. Das wäre das Reinforcement Learning.
Ja, also was ich mir jetzt auch gemerkt habe, ist, dass es irgendwie um Belohnen und Bestrafen geht. Ne? Das kennen wir ja alles von früher, wenn es ums Lernen geht. Herr Jäger, hätten Sie das jetzt auch, ich sag mal, für einen Wissenschaftler so relativ einfach erklären können?
Der Punkt geht leider an Sie, ich gebe es zu. Das hat der Herr Mörke schon ganz, ganz gut gemacht. Und ich glaube, wir aus der Praxis konzentrieren uns besser auf das, was wir täglich machen. Von dem her würde ich vorschlagen, Herr Mörke übernimmt dann auch noch Q-Learning und ich schalte mich dann wieder ein, wenn es ums Asset Management geht.
Gut, machen wir so. Also, lieber Herr Dr. Mörke, Sie haben es gehört, Sie müssen weitermachen. Uns fehlt noch ein tieferes Verständnis für Q-Learning. Was macht es innerhalb des Reinforcement Learnings speziell aus?
Beim Reinforcement Learning haben wir ja eben schon gesehen, haben wir eigentlich verschiedene Unterarten. Also wir hatten schon mal gerade tabellarisch genannt oder approximativ. Und es gibt eine weitere Unterscheidung und das wären die modellfreien oder die modellbasierten Ansätze im Reinforcement Learning. Was ist das jetzt also? Vereinfacht gesagt, wenn der Agent die zukünftige Belohnung oder die Reaktion der Umwelt für eine seiner eigenen Aktionen vorhersagen kann, also weiß, wie die Umwelt reagiert, gegeben was er selber macht, dann ist der Algorithmus modellbasiert. Muss der Agent aber die Aktion wirklich erst durchführen, um zu gucken, was passiert, was der Reward ist, den ich bekomme, um dann daraus, basierend also darauf zu lernen, dann ist er modellfrei. Das klingt jetzt erstmal nach einem sehr, sehr kleinen technischen Detail, hat aber weitreichende Implikationen. Und der modellbasierte Ansatz ist typischerweise das Lernen von Schach, da hier die Umgebung deterministisch ist. Und das selbstfahrende Auto, hier würde ich eher einen modellfreien Ansatz wählen.
Ja.
Das Q-Learning oder das Deep Q-Learning ist jetzt ein Standardalgorithmus dieser modellfreien Ansätze und wird häufig verwendet.
Aha. Herr Jäger, jetzt zu Ihrer Welt, dem Finanzwesen. Wo ist da Reinforcement Learning und Q-Learning im Einsatz?
Nun, was man sagen kann, dass Reinforcement Learning oft bei Aufgaben, zum Beispiel beim elektronischen Effektenhandel, eingesetzt wird. Das heißt, es geht hier um die Optimierung beim Handel von Wertpapieren. Und da gibt es zwei Beispiele. Das eine wäre die Best Execution. Man kann sich also hier vorstellen, der Agent soll lernen, zum Beispiel eine große Aktienposition in ihrem Depot möglichst kosteneffizient innerhalb einer gewissen Zeit zu verkaufen. Das heißt, der Agent muss also jeweils selber entscheiden, ob er eine Position jetzt verkaufen will und wenn ja, wie viel er davon verkaufen will und sucht dann typischerweise auch aus, welche Art von Order oder Auftrag er dann dafür benutzt. Herr Mörke hat so den Begriff Belohnung erwähnt und die Belohnung könnte hier zum Beispiel sein, dass man vergleicht, wie war sein Nettoverkaufserlös, das ist also sein erzieltes Ergebnis, nachdem er alle Positionen verkauft hat und vergleicht das gegen den Durchschnittspreis über diese Zeitspanne. Und wenn er besser war, dann war es letztlich gut und das sieht er dann an seiner Belohnung. Wichtig ist aber, dass der Agent kein unmittelbares Feedback erhält, ob jetzt sein Auftrag jetzt gut war, indem ich sage, ja, das war zu früh, das war zu spät, sondern er bekommt seine Belohnung erst am Schluss. Eine andere vorstellbare Aufgabe im Bereich des Effektenhandels wäre das Market Making. Also stellen Sie sich einen Broker vor, der zur gleichen Zeit Preise für Kaufs- und Verkaufsangebote stellen muss.
Und wo finden Sie Reinforcement Learning und Q-Learning im Portfolio Management?
Oft sprechen wir im Vorfeld mit Managern aus unserem Index darüber. Und wir wissen bei mindestens zwei Managern, dass sie sich mit Reinforcement Learning auseinandersetzen. Kurzen Hintergrund zum Index. Wir beschäftigen uns ja schon länger mit Managern, die KI in ihre Investmentstrategie einsetzen. Und seit 2019 fassen wir quasi die Ergebnisse in einem Index zusammen und dann sehen wir, welche Manager gut waren, welche schlecht, in welche Richtung das es geht und so weiter. Nun kann man eben jetzt sagen, wenn es zwei und im Index haben wir derzeit 25 Strategien, jetzt kann man sagen, das ist jetzt nicht so wirklich viel. Das ist, muss man dazu sagen, ist eine Momentaufnahme. Also aktuell würde man sagen, das wird eher selten verwendet, Aber auch da wird interessant zu sehen sein, wie sich das über die Zeit verhält. Lassen Sie mich aber trotzdem ein stark vereinfachtes Beispiel geben, dass Sie mal sehen, wo kommt denn wirklich Reinforcement Learning Portfolio Management zum Einsatz.
Sehr gerne.
Mhm. Und nehmen wir wieder das Beispiel, Sie haben ein Aktienportfolio und lassen den Agenten von Reinforcement Learning eben dieses Aktienportfolio bewirtschaften. Das heißt, er darf entscheiden, er bekommt am Anfang natürlich die Zusammensetzung ihres Portfolios, er bekommt auch mitgeteilt, wie viel Barmittel, also wie viel Liquidität haben sie. Und dann entscheidet der Agent völlig autonom, wie er die Zielallokation haben möchte. Das heißt, will er Aktien verkaufen, hätte er lieber eine andere Aktie im Depot, er kann sogar konkrete Handelsaufträge ausstellen. Und auch hier wieder, die Belohnung wird dann gemessen nach einer bestimmten Zeit, also nach einer Woche, wo ich dann sage, wie sieht denn zum Beispiel seine risikoadjustierte Rendite aus und kann das dann auch vergleichen. Wichtig ist eben auch hier, ich gebe dem Agenten kein Feedback, nachdem er den Vorschlag gemacht hat, eine Aktie zu verkaufen. Das heißt, ich greife nicht ein und sage, das war eine gute Entscheidung oder das war eine schlechte Entscheidung.
Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, ein paar Worte direkt an Sie an dieser Stelle, denn ich meine, Günther Jäger hat gerade nicht den Namen dieses Indexes gesagt, den er gerade genannt hat. Es geht hier um den AI Outperformance Index von Plexus. Sie finden diesen Index auf der Internetseite von Plexus Investments. Diese Internetseite heißt wie die Firma www.plexusinvestments.com. Wenn Sie dort unter dem Menüpunkt Journal auf den Untermenüpunkt AI Outperformance Index klicken, ja, dann finden Sie dort alle monatlichen Reports seit dem März 2019, als Plexus den Index erstmals veröffentlichte. Also schauen Sie einfach mal rein. Herr Dr. Mörke, die letzte Frage möchte ich gerne Ihnen stellen, eben weil Sie der Wissenschaftler in der Runde sind und an der Zukunft sozusagen forschen. Was könnte denn so kommen in den nächsten Jahren im Zusammenhang mit Reinforcement Learning bzw. Q-Learning?
Das Beispiel von Herrn Jäger in der Portfoliooptimierung war schon sehr gut. Wir haben also eigentlich bisher immer zwei Teile gehabt, wenn wir über eine Portfoliooptimierung gesprochen haben. Wir haben Renditen geschätzt, das Risiko geschätzt und dann mittels dieser Daten eigentlich eine Portfoliooptimierung durchgeführt. Reinforcement Learning kann alles in einen Schritt zusammenfassen. Ein weiterer, dritter Schritt eigentlich ist denn steuerliche Aspekte oder Anlagerestriktionen oder verschiedene Anlagehorizonte. Ich könnte einen anderen Anlagehorizont haben als mein Vater zum Beispiel. Und all dies, was eigentlich ein dritter Schritt war bisher, können wir jetzt auch noch in diesen einen Schritt beim Reinforcement Learning mit modellieren, um halt ein optimales Portfolio zu finden. So wäre für einen Anleger wie mein Vater eine gleichbleibende Auszahlung jeden Monat ein wichtiges Anlageziel als zusätzliche Rente. Und Reinforcement Learning kann diese zusätzliche Risikopräferenz oder diese Präferenzen benutzen, um ein optimales Portfolio zu finden. Ein weiterer Punkt, der bisher noch etwas nicht stiefmütterlich behandelt wird, aber wo noch nicht viel Forschung passiert ist, im Reinforcement Learning haben wir eigentlich nur ein Kriterium als Ziel. Das heißt, in der Portfoliooptimierung, wir wollen irgendein risikoadjustiertes Maß wie das Sharpe-Ratio zum Beispiel maximieren. Aber in der Realität könnten ja mehrere Kriterien wichtig sein. Also nicht nur das Sharpe-Ratio, sondern auch der Turnover, also die Portfolioumschichtungen. Ein weiteres Beispiel hier wäre das algorithmische Handeln. Mhm. Beim algorithmischen Handeln habe ich meistens einen Trade-off zwischen auf der einen Seite Liquidität und auf der anderen Seite Profitabilität. Und hier kann Reinforcement Learning wirklich helfen, Handelsstrategien zu finden, die diese teils gegensätzlichen Ziele ausbalancieren. Das wäre dann halt Reinforcement Learning mit mehreren Kriterien als Zielen und dort wird aktuell daran noch geforscht. Dort gibt es relativ wenig und ich glaube, dass dort in der Zukunft viel mehr dran geforscht wird.
Spannend, spannend. Vielen Dank, Herr Dr. Mörke. Vielen Dank, Herr Jäger. Herr Jäger, wir sprechen uns in der nächsten Folge wieder. Sie sind ja in jeder Episode dabei. Und Herr Mörke, ich würde mich freuen, wenn Sie auch mal wieder in den Podcast kämen. Ob das klappt, das hängt vor allem an den Begriffen, die wir uns hier überlegen. Ja, wir werden sehen, was da noch kommt. Ganz vielen Dank an Sie beide für Ihre wissenswerten Erläuterungen und viel Erfolg weiterhin bei allem, was Sie tun.
Herr Müller-Duffel, vielen Dank. Es hat mir heute sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe wirklich, dass wir uns nochmal wiedersehen bei den verbleibenden Buchstaben im Alphabet.
Ja, mal schauen. Bis bald.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
Liebes Publikum, das war's schon wieder mit der Folge Q des Podcasts Künstliche Intelligenz im Asset Management einfach erklärt. Vielen Dank für Ihr Interesse. In der nächsten Folge dieser von A bis Z Serie geht es um einen Begriff, der mit R beginnt, denn im deutschen Alphabet folgt das R nach dem Q. Einfach erklärt, oder? Abonnieren Sie den Podcast mit einer Podcast-App wie Apple Podcast, Deezer oder Spotify, dann bekommen Sie jede Folge automatisch auf Ihr Smartphone gespielt oder Sie gehen im Internet auf www.plexusinvestments.com. Dort unter dem Menüpunkt Journal steht der Untermenüpunkt KI Podcast. Ja, und da klicken Sie einfach drauf und finden dort alle Folgen schön übersichtlich untereinander aufgereiht. Ja, dann bis zum nächsten Mal und viele Grüße auch von Plexus Investments und Universal Investment. Ihr Mario Müller-Dofel.